Ja, vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt zu einer zweiten Predigt zu dem Thema Entfache die Gabe in dir. Und ich freue mich über dieses Thema. Das ist ein Thema, was mich durch mein eigenes Leben auch immer wieder begleitet hat. Wenn man Gott in irgendeiner Weise dient, egal was man tut in der Gemeinde, dann stößt man immer wieder an seine persönlichen Grenzen. Man merkt, wie wenig man eigentlich kann. Und Jesus selber sagt uns ja auch, ihr könnt ohne mich nichts tun. Es geht einfach nicht. Wir können zwar viel tun, aber im Reich Gottes, unter geistlichen Gesichtspunkten, unter diesen Aspekten, sind wir doch da sehr begrenzt. Und da brauchen wir auch die Kraft des Heiligen Geistes, die er uns dafür verheißen hat, als ein Beistand, der uns begleitet, der uns nicht nur in die Wahrheit führt, sondern der uns auch befähigt, Gott zu dienen und viel für uns bereithält, was uns überrascht. Und dazu gehört natürlich insbesondere auch der Bereich der Gaben des Heiligen Geistes. Und heute lautet unser Thema Gaben erkennen. Um uns diesem Thema etwas zu nähern, möchte ich über folgende drei Dinge heute sprechen. Das erste ist, woran erkennen wir Gaben des Heiligen Geistes? Das zweite, wie empfangen wir Gaben des Heiligen Geistes? Und das dritte, wie wirken Gaben des Heiligen Geistes? Und ich werde mich bemühen, das nicht in einer theologischen Abhandlung an euch heranzutragen, sondern möglichst ganz praktisch, damit es alltagstauglich ist und damit es lebensnah ist und für uns greifbar und fassbar ist. Ja, woran erkennen wir die Gaben des Heiligen Geistes? Wir sind ja alle Menschen, die sehr unterschiedlich, aber eben auch sehr vielseitig von Gott begabt worden sind. Wir wissen, dass Gott sich nicht damit begnügt hat, den Adam und die Eva zu schaffen und zu sagen, das ist der Prototyp und alles, was dann folgt, gleicht ihnen wie ein Ei dem anderen, sondern selbst wenn wir aus einer Familie stammen, sind wir ganz unterschiedlich. Wir haben, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, meine Frau und ich, wir haben 6 Kinder und Esther kennt ihr, die anderen vielleicht noch nicht so. Und ja, natürlich im Rückblick auf die Zeit des Lebens, die wir gemeinsam verbringen durften, dürfen wir sagen, alle sind unterschiedlich. Nicht? Wenn die jetzt alle hier stehen würden, würdet ihr sagen, ja, irgendwie sieht man, die sind alle aus einem Stall. Nicht? Da gibt es doch Ähnlichkeiten, die lassen sich nicht verleugnen. Nicht nur im Äußeren, auch in der Art zu reden, in der Art sich zu geben. Aber wir wissen natürlich, alle sind unterschiedlich. Und das ist ja auch etwas Wunderbares. Das hat Gott gewollt. Er hat uns als Individuum erschaffen, die er mit Vielseitigkeit ausgerüstet hat. Und das zeichnet uns Menschen in der Schöpfung vor allen Geschöpfen ja auch aus. Und deshalb begegnen uns immer wieder Menschen, die ungewöhnliche Dinge leisten können. Mancher besitzt zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Organisationstalent. Oder ein anderer besitzt eine ausgesprochene Leitungsbegabung. Der kommt in einen Raum und der sagt etwas und die Leute fangen an, ihm oder ihr zu folgen, weil sie einfach merken, da ist etwas Substanzielles. Da ist etwas, worauf man vertrauen kann, worauf man sich verlassen kann. Und es ist gar keine Frage für die Menschen, die das wahrnehmen, dass hier eine bestimmte Begabung im Leben vorhanden ist, die man einfach nicht wegreden kann. Ein anderer kann vielleicht sehr mitreißend und sehr überzeugend reden. Und so weiter. Wir könnten viele Beispiele aufführen. Schaut euch die Musiker an, die uns hier im Lobpreis geführt haben. Wunderbare Begabung, die wir sehen. Die Moderation, euer Pastor, der ja neben den Predigten auch immer noch sehr viel, soweit ich weiß, für Dekoration sorgt und andere Dinge. Das sind Begabungen im Einsatz für die Sache Gottes. Und nun können wir uns die Frage stellen, handelt es sich bei all dem um Geistesgaben? Sind das alles Dinge, die uns als Menschen durch den Heiligen Geist gegeben worden sind, damit wir sie tun? Und da kommt etwas Ernüchterndes in unser Leben. Denn auch wenn Gott diese Fähigkeiten in uns Menschen hineingelegt hat, gibt es ja viele derart begabte Menschen, die überhaupt keinen Bezug zum Glauben und zu Jesus Christus haben wollen. Und trotzdem sind sie sehr begabt und wir können von ihnen lernen. Wir können von ihnen vieles annehmen und wir können uns an ihnen orientieren, an den Dingen, die so herausragend in ihrem Leben zutage treten. Ich habe mir manchmal gewünscht, als Pastor so einer mittelgroßen Gemeinde irgendwie jemanden als Mentor zu haben, ja vielleicht wie Angela Merkel, ne? Nicht in allen Dingen, aber ihr wisst ja, sie wurde so als Teflonfrau bezeichnet, weil so vieles an ihr abtropfte. Und das ist auch ein besonders schöner Teil einer Leitungsbegabung, wenn man nicht bei jeder Kleinigkeit hochfährt, sondern wenn man die Sachen gelassen nehmen kann. Und dann gibt es andere, die vielleicht als Vorbilder herausstechen, von denen man in einer ganz besonderen Weise die Menschenführung erlernen kann, auf eine feine, auf eine ja gewinnende Weise. Und da gibt es viele Menschen, die haben mit Gott nichts am Hut, aber die tragen diese Begabung in sich. Und wir müssen daher feststellen, dass nicht jede natürliche Begabung eine Geistesgabe ist. Ja, Geistesgaben sind besondere Fähigkeiten, die Gottes Geist den Menschen in seiner Gemeinde schenkt, um zu helfen und um sich selbst, nämlich Gott selbst, dadurch zu verherrlichen. So möchte ich das mal definieren. Es sind besondere Fähigkeiten, die Gott in der Gemeinde Menschen schenkt, damit sie helfen können und damit Gott sich in seiner Gemeinde verherrlicht. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 12, einem wird durch den Geist die Weisheitsrede gegeben, dem anderen die Erkenntnisrede gemäß demselben Geist, sodann Glauben, Heilung, Wunderkräfte und so weiter. Wir können das ja alle selber nachlesen, was dort benannt ist. Bedeutet das nun im Umkehrschluss, dass wir nur dummes Zeug hervorbringen, wenn wir keine Geistesgaben haben? Und das müssen wir natürlich verneinen, denn wir haben ja alle natürliche Begabungen. Mit denen können wir viel Gutes tun und mit denen vielen können wir viel Gutes hervorbringen. Aber dann, wenn unsere natürliche Weisheit, unsere natürliche Kenntnis und Erkenntnis, unsere natürliche Begabung zu heilen oder was immer wir auch tun, zu Ende ist, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Und das ist das Entscheidende dabei. Wir erreichen unsere Grenzen, aber Gott ist allmächtig. Er hat immer noch Möglichkeiten und er hat immer noch Wege. Ich möchte hier mal als Beispiel den Mose aufführen, den er auch in einer bestimmten Situation mit so einer Geistesgabe, kann man sagen, ausgerüstet hat. Mose war jemand, der Israel gut durch die Wüste führen konnte, weil seine Biografie uns zeigt, dass er am Hof des Pharaos Organisationstalente erworben hat, dass er die Regierungsgeschäfte erlernt hatte, dass er vorbereitet wurde, um ein Mann zu sein, der diesem Staat Ägypten in jeglicher Weise dienen kann. Also war das für ihn kein Problem, ein Gemeinwesen zu organisieren, ein Volk auch in einer größeren Ordnung durchzuorganisieren und dann in die Wüste zu führen. Und dann kommt ja noch hinzu, 40 Jahre hat er in der Wüste gelebt, so dass er auch wusste, wie man überleben kann in der Wüste. Das heißt, wenn wir uns den Mose anschauen, dann können wir feststellen, dass er durch seine natürlichen Begabungen und durch seine natürlichen Fähigkeiten sehr viel von den Herausforderungen abdecken konnte, die an ihn gestellt wurden, als er den Auftrag bekam, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Aber dann plötzlich veränderte sich die Situation. Dann lesen wir, dass der Pharao sich gereuen ließ, dass er Israel hatte ziehen lassen und dass er seine ganze Streitmacht aufbot und dass sie den Israeliten hinterherjagten. Und Mose kommt an einen Punkt, wo vor ihm die Tiefen des Meeres sind und hinter ihm die Staubwolke der gewaltigen Streitmacht Ägyptens sichtbar wird. Und er ist irgendwie dazwischen eingekesselt und er ist irgendwie dazwischen eingeklemmt. Wenn wir die Geschichte lesen, dann ist er zwar durch und durch der gute Leiter und Führer, der stellt sich hin und macht den Israeliten erstmal riesig Mut, ne? Keine Angst, die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr morgen nicht mehr sehen und vertraut auf den Herrn und so. Aber dann kommt ein Satz, der mich immer aufmerken lässt. Dann sagt Gott zu ihm, was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Und da sehe ich die ganze Herzensnot dieses Mose. Da sehe ich auf einmal, dass alles, was er an natürlichen Fähigkeiten besaß, für diese Situation eigentlich nichts mehr wert war. Hier ging es ums Überleben. Hier ging es um Leben und Tod. Hier ging es um das Überleben des ganzen Volkes, das ihm am Herzen lag. Und Mose steht dort und schreit zu Gott aus tiefster Not seines Herzens. Und jetzt kommt Gott und stellt sich zu ihm und sagt, Mose, was schreist du so? Streck doch deinen Stab über das Meer und teile die Fluten, damit die Israeliten durchs Trockene hindurchgehen können. Und da geschieht etwas. Als er das tut, als er sich an das Meer stellt und seinen Stab über das Meer erhebt, da teilt sich vor ihnen das Meer. Die Bibel sagt, die ganze Nacht kam ein Wind, der das Meer trocknete, so dass sie in diese vormals Fluten hineingehen konnten und das rettende Ufer erreichen konnten. Paulus schreibt später, einem anderen aber gibt er Wunderwirkung, die Gabe, Wunder zu wirken. Und die wurde hier bei Mose plötzlich offenbar. Und zwar genau da, als er mit allem, was er gelernt hatte und mit allem, was er konnte, selbst am Ende angelangt war. Geistesgaben machen uns zu Werkzeugen für Gott. Und das ganz unabhängig von allem, was wir gelernt haben mögen und was wir können und was wir besitzen. Da konnte Gott einfache Fischerleute gebrauchen für gewaltige Dinge. Es hat mal jemand gefragt, ob der Papst schon mal ein Wunder getan hat. Ja, das war so eine etwas peinliche Frage an die Kurie. Eigentlich müsste man vom Papst doch erwarten, dass er Wunder tut, ne? Und dann brachte man da auch so einige Beispiele herbei von Heilung und anderen Dingen. Ich will das nicht werten, versteht mich nicht falsch. Ich will mich da überhaupt nicht zu äußern, ob das richtig ist, ob das nicht richtig ist. Aber ich weiß eins, man muss nicht Papst sein, um von Gott mit den Gaben des Heiligen Geistes begnadet zu werden. Sondern der Geist Gottes, sagt uns die Bibel, teilt aus, wie er es will. Und in dem Moment, wo wir diese Hilfe brauchen, dürfen wir damit rechnen, dass sie auch da sein wird. Natürlich wird der Heilige Geist, und das ist die andere Seite, die ich erwähnen möchte, auch angeborene und erlernte Begabungen und Dienste gebrauchen. Er veredelt sie sogar dafür, damit wir durch sie mehr Frucht bringen können als durch den natürlichen Empfang und Besitz. Vielleicht warst du in deinem Leben schon immer ein Mensch, der sehr gastfreundlich war. Vielleicht hast du immer Spaß daran gehabt, Menschen zu verwöhnen, zu bewirten und bist da richtig drin aufgelebt. Ich glaube, wenn du diese natürliche Begabung in dir trägst und zu Christus kommst, dann wird der Heilige Geist mit großer Wahrscheinlichkeit diese in dir angelegte Fähigkeit veredeln. Ich will damit sagen, er wird dir vielleicht zu diesem Spaß, den du am Bewirten hast, noch die Liebe zu den Gästen dazugeben. Und in dem Moment kannst du fast nichts mehr falsch machen. Denn was du aus der Liebe tust, das wird mit Sicherheit immer gut ankommen und gut angenommen werden. Oder vielleicht warst du jemand, der in jungen Jahren immer Klassensprecher war. Der geborene Klassensprecher, ne? Du hast gern argumentiert. Du hast auch viele Sachen erstritten für deine Mitschüler oder für die Schule. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Gott deine Redebegabung gebrauchen will. Er wird sie veredeln. Vielleicht muss er sie reinigen von einer gewissen Selbstgefälligkeit. Vielleicht von einer gewissen Ehrsucht. Vielleicht standst du, bevor du Christus gekannt hast, gerne auf der Bühne und hast dich gesonnt, wenn deine Ansprache und deine Rede so richtig gut ankam und die Leute dir Applaus gaben. Ich glaube, der Heilige Geist möchte, dich davon reinigen. Und wenn er das tut, dann wirst du vielleicht auf eine einfache, aber sehr einleuchtende und überzeugende Weise den Menschen die Dinge von Jesus Christus nahebringen können. Und er wird das gebrauchen. Und vielleicht werden Menschen bald in dir einen Mentor erkennen, weil sie von dir viele Dinge lernen können. Und so ist das auch mit den natürlichen Organisations- und Leitungsbegabungen. Der Heilige Geist gebraucht und veredelt sie. Und auch wir dürfen sie ausbauen und verbessern. Aber, und jetzt kommt's, ein prophetisches Wort zum Beispiel, sagt Petrus, wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Und auch Wunder können wir nicht aus uns selbst heraus tun. Wir haben diese Kraft nicht. Wir haben diese Macht nicht, über die natürlichen Dinge hinauszugehen. Es sei denn, Gott gibt sie uns. Damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Wie empfangen wir Gaben des Heiligen Geistes? Ja, Paulus schreibt in 1. Korinther 14, strebt nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. So, weil es in der Gemeinde und auch in der Gemeinde und nicht nur in der Welt um uns herum auch notleidende und hilfesuchende Menschen gibt, sollen wir nicht passiv warten, dass Gott uns vielleicht mal irgendwann irgendeine Gabe gibt, mit der wir dienen können. Wenn Paulus sagt, strebt nach den Gaben, dann bedeutet das in erster Linie, dass wir darum bitten sollen, dass Gott uns etwas anvertraut, damit wir Antworten für Hilfesuchende haben und damit wir eingreifen können, wenn wir Notleidende sehen und damit wir helfen können. Ja, wir sollen bitten, dass Gott uns damit beschenkt. Und wie wichtig das ist, das zeigt uns der Paulus im Korintherbrief an dem Bild vom Leib und den Gliedern. Da wird uns vor Augen geführt, wie notwendig es ist, dass alle mit allen Gaben zusammenwirken, damit die Gemeinde ein lebendiger, gut funktionierender Organismus ist. Und er hebt hier in dieser Rede das prophetische Reden des Neuen Testaments deshalb hervor, nicht weil das eine Gabe wäre, die wir nun alle vorrangig erstreben sollen, sondern der Sinn neutestamentlicher Weissagung oder neutestamentlicher Prophetie ist ja nicht wie im Alten Testament, wo ein Jesaja ein Buch hinterlässt oder ein Jeremia Lehre der Bibel hinterlässt, sondern der Sinn neutestamentliche Prophetie, und das sagt uns das Neue Testament selber, ist nichts anderes als Erbauung und Tröstung und vielleicht noch Ermahnung. Und genau diese prophetische Gabe zielt in diesen Bereich hinein. Das heißt, wenn du einem Notleidenden, einem Hilfesuchenden eine Hilfestellung geben willst, dann gibt es nichts Größeres, als wenn du bereit bist, dich von Gott gebrauchen zu lassen, dir einen Impuls von ihm schenken zu lassen, dass er in dich hineinlegt, was du in seinem Namen und seinem Auftrag jemandem als Zuspruch für seine Lebenssituation sagen darfst. Ich muss mal eben einen kleinen Schluck Wasser trinken. Entschuldigung, bitte. Ja, ich war leider sehr an Grippe erkrankt und das bringt dann so die körperlichen Schwierigkeiten mit sich, die man dann merkt, wenn man spricht. Okay, ja, also es ist eine Betonung des prophetischen Redens, ganz einfach, weil es eine Gabe ist, die genau in diesen Bereich zielt, aufzuerbauen, aufzurichten. Und deswegen wird sie hier besonders betont. Und nun scheint es mir allerdings schwierig zu sein, anhaltend nach etwas zu streben, von dem wir ja andererseits nicht genau wissen, ob uns der Heilige Geist gerade diese Gabe geben will. Denn die Bibel sagt ja, er gibt, wie er will. Das heißt, wir können uns nicht oder wir sollten uns nicht darauf versteifen, nur weil eine Gabe vielleicht so, wie wir das in der Einleitung hörten, so großartig leuchtend hervortritt, die nun unbedingt zu kriegen. Und dann verkrampfen wir uns und beten und Herr, nichts anderes, die oder nichts anderes. Ne? Das ist also völlig unsinnig. Und ich glaube, da würden wir auch ganz schnell merken, dass wir leerlaufen, dass wir scheitern, dass wir damit irgendwie nicht Erhörung finden. Ich glaube, wenn es darum geht, eine Gabe zu empfangen, kommt uns immer die Praxis zur Hilfe. Gaben sind keine Orden für besondere Heiligkeit oder um andere Menschen damit zu beeindrucken. Gaben sind nichts anderes als Werkzeuge für den alltäglichen Dienstgebrauch, die Gott uns gibt, damit wir gut ausgerüstet unsere Aufgaben tun können. Und genau deshalb treten die meisten Gaben dann in Erscheinung, während wir unseren Dienst tun, den wir von Gott empfangen haben. Das heißt also, wenn du in der Gemeinde eine Aufgabe übernommen hast und du bist dabei in dieser Aufgabe und du kommst an Punkte, wo du merkst, das, was du selber dazu beitragen kannst, das, was du selber hineingeben kannst, hat seine Grenze erreicht. Es ist aber notwendig, dass etwas mehr geschieht. Dann darfst du darauf vertrauen, dass Gott sich zu deiner Berufung, zu deiner Aufgabe stellt und dass er dir genauso wie Mose damals am Roten Meer zur Hilfe kommen wird. Vielleicht wird sich kein Meer teilen, aber das Meer, das vor dir liegt, das kann er allemal teilen. Und er kann dir allemal den Weg bereiten, den du brauchst, damit du den Auftrag und die Aufgabe, die er erfüllt haben möchte, dann auch durch dich erfüllen kann. Wir lesen schon in Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Das ist ein Prinzip. Wenn wir uns hinsetzen und darauf warten, dass wir vielleicht irgendwann mal irgendeine Gabe von Gott bekommen und denken, dann können wir ja damit dienen. Dann möchte ich mal aus meiner Erfahrung heraus sagen, werden wir wahrscheinlich ziemlich lange warten. Aber wenn wir Gott dienen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er uns genau das gibt, was wir brauchen, damit wir den Auftrag, der sein Wohlgefallen erweckt, auch zu seiner Zufriedenheit und zu seiner Ehre ausführen können. Die Frage, wie wir Geistesgaben empfangen, findet also ihre Antwort demnach sehr häufig ganz einfach in unserem Dienst. Tu deinen Dienst in der Gemeinde und rechne damit, dass Gott dir genau das gibt, was du für die Erfüllung brauchst. Mehr ist das nicht. Und dann werden wir überrascht von Gott. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, wie wirken nun die Gaben des Heiligen Geistes im Alltag des Lebens? Und hierzu möchte ich mal etwas mitteilen, was ich selbst erleben durfte. Ja, ich war noch ein ganz junger Prediger. Ich war noch gar nicht im vollzeitigen Dienst. Ich habe das ehrenamtlich getan. Und dann bekam ich eine Einladung zu einer Bibelwoche. Und ich habe mich darüber gefreut und habe so in euphorischer Freude gesagt, ja klar, mache ich. Hab zugesagt und in dieser Bibelwoche wurde vormittags ein fortlaufendes zusammenhängendes Thema erwartet und abends dann immer eine freie Predigt. Und das ergab insgesamt 13 Dienste in einer Woche. Und ich hatte mir vorgenommen, so eine Woche vorher mich vorzubereiten. Aber ich hatte als Selbstständiger ein Büro zu führen und wie das so ist, ausgerechnet in der Woche vorher, da wuchs mir die Arbeit über den Kopf und ich musste auch ein bisschen vorarbeiten, weil natürlich der Verdienst in dieser Woche nicht da war. Also kam ich völlig ausgepowert am Sonntagnachmittag an dem Ort an, wo diese Bibelwoche stattfinden sollte. Und als man mir mein Zimmer zugewiesen hatte, dann habe ich mich da hingesetzt und plötzlich kriegte ich Ängste und Zweifel. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sagte, ich kriege Schweißausbrüche. Und ich überlegte so bei mir, ob das wohl eine gute Idee gewesen war, das hier zuzusagen. Und wisst ihr, was tut ein armer Mensch in dieser Not? Er ruft zu Gott, nicht? Und das habe ich getan, von ganzem Herzen. Ich war so von Angst überfallen. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, was ich an diesem Abend gleich in 2 Stunden predigen soll. Ich war so ausgepowert und ich fühlte mich so ausgeleert, hatte ungefähr 8 Stunden Autofahrt hinter mir. Ich war einfach fix und alle. Und dann habe ich Gott angerufen und habe ihm so meine ganze Not geschildert. Und plötzlich sehe ich mich wie von außerhalb in diesem Zimmer knien. Ich sehe mich knien und ich sehe mich beten. Und dann fällt etwas vom Himmel, das aussieht wie das Manna in der Bibel. Und es bedeckt um mich herum den ganzen Boden. Und ich fange an, um mich zu greifen und habe die Hände voll mit diesem Manna. Wisst ihr, kurze Zeit später habe ich im Alten Testament gelesen, dass man den Priestern bei der Einsetzung die Hände füllte. Habt ihr das schon gelesen? Das machte man, damit sie nicht mit leeren Händen vor Gott und vor die Menschen treten mussten. Und dieses Bild, das erschloss ich mir und machte mir so viel Mut. Ich dachte, Herr, wenn ich in deinem Namen hierher gekommen bin, um deinem Namen Ehre zu machen, dann nehme ich das so, wie ich das jetzt gesehen habe. Ich will um mich greifen und ich will das Manna in meinen Händen haben, was ja ein Bild auf das lebendige Wort Gottes ist. Und ihr Lieben, genauso gestaltete sich diese Bibelwoche. Ich fing an zu predigen und wenn die eine Predigt zu Ende war, merkte ich ein Fortschreiten in meinen Gedanken zu diesem Thema. Und ich hielt damals meine erste Bibelwoche über Elia. Ich weiß das noch. Und ich sage euch, als ich aus dieser Woche heraus nach Hause fuhr, da habe ich an keinem Tag Mangel gehabt. Es war immer alles da. Es war immer die Fülle. Gott hat sich dazu bekannt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, hat er das mehrere Jahrzehnte lang getan. Immer wieder war sein Wort da. Immer wieder war die Fülle da. Manchmal habe ich Angst gehabt. Manchmal, Martin, du kennst das vielleicht auch, habe ich überlegt, worüber predige ich am Sonntag. Manchmal habe ich die Bibel gelesen, nicht für mich, sondern um möglichst irgendein Körnchen zu finden, damit ich eine Predigt für Sonntag habe. Aber wisst ihr, wenn dann die Zeit kam und die Vorbereitung begann, dann wurde sein Wort ja in mir lebendig. Und dann war es da. Und dann war die Fülle da. Und das jeden Sonntag. Und das jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Ist Gott nicht gut? Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Lass mich noch mal Wasser trinken. Entschuldigen bitte. Aber das ist die menschliche Seite. Ne? Ja. Natürlich ist mehr als alle persönliche Erfahrung der Maßstab für alle Gaben das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich auch hier mal Beispiele nennen. Das eine war jetzt ein Beispiel für eine Offenbarungsgabe, die Gott in dem Fall mir nicht für andere, sondern für mich selbst gab, um mich zu ermutigen, einen Dienst zu tun. Ja, und weil aber Gottes Wort der Maßstab aller Gaben ist, finden wir natürlich auch unzählige Beispiele von Gaben in Aktion in der Bibel. Ich denke zum Beispiel an Petrus, der am Pfingsttag zu den Menschen in Jerusalem redet, die von den Ereignissen, die sie da miterlebten, völlig überrascht waren. Und er sagt, als er aufsteht und seine Rede beginnt, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Das ist hier in fast ganz reiner Form die Gabe der Erkenntnis, der Worterkenntnis. Die Gabe der Worterkenntnis zeichnet sich dadurch aus, dass ein altes, bekanntes Bibelwort, wie es hier im Alten Testament durch den Propheten Joel beschrieben war, in dieser speziellen Situation, in dem Fall von Petrus aufgegriffen wird und in ein neues Licht hineingestellt wird. Die Israeliten, zu denen er sprach, die kannten die Verheißung durch Joel alle. Aber ich glaube, keiner konnte sich vorstellen, was damit gemeint sein würde. Und wir sehen das ja auch an der Reaktion zu Pfingsten. Manche waren begeistert. Als die Leute den Heiligen Geist empfingen, wird das eine Mischung gewesen sein aus natürlichen Fremdsprachen und aus Sprachen, die unverständlich gebetet worden oder geredet worden, wie es im Korintherbrief geschrieben ist, der Rede für sich und für Gott. Und niemand versteht es, denn im Geist redet er Geheimnisse. Und ich schließe das daraus, weil uns einmal das Neue Testament bezeugt, dass die einen sagten, wie hören wir sie in unserer eigenen Mundart die Großtaten Gottes erzählen? Und die anderen sagten, die sind hier alle betrunken. Das ist noch so früh am Tag und die sind alle betrunken. Das heißt, die werden das, was im Griechischen mit lallein, da kommt lallen her, bezeichnet wird, in dem Sprachengebet, als diese unverständliche Sprachenrede wahrgenommen haben. Und darauf haben die reagiert und haben gesagt, die sind ja alle hier. Nicht? Und jetzt steht in dieser Situation, wo man sich darüber hätte streiten können, was ist das jetzt? Ist nur die eine Hälfte, die in Mundarten spricht, korrekt? Oder sind die anderen vielleicht auch vom Geist begnadet? Da steht der Petrus auf und schafft durch das Wort der Erkenntnis eine Lösung, indem er diese alte Joel-Verheißung, die sie alle kannten, aber von der sie keine Vorstellung hatten, nimmt und sie emporhebt und auf den Leuchter des Lichtes des Neuen Testamentes stellt, damit jeder erkennt, das ist es. Und das sagte er auch. Sie sind nicht voll süßen Wein, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Denken wir an die Weisheitsrede des Jakobus. Als sich die Apostel und die Anwesenden in Jerusalem darum streiten, ob wir errettet werden können, wenn wir nicht beschnitten sind. Und das geht hin und her. Wir kennen das. Und die einen sagen dies und die anderen sagen das. Und dann steht Jakobus auf. Und wir merken, dass ihn der Heilige Geist treibt. Und Jakobus klärt diese Sache durch ein Weisheitswort auf. Und hinterher sind alle zufrieden mit der Antwort. Und sie beschließen, was man den Christen in den Heidenvölkern auferlegen soll und wovon man sie freisprechen soll. Und deswegen müssen wir uns heute nicht beschneiden lassen. Ist das nicht toll? Ich freue mich darüber. Ja, also ihr Lieben. Lass mich noch ein Erlebnis zur Gabe des Glaubens erzählen. Da war ich wieder mal auf einem Bahnhofplatz. Und da kam ein Mann. Ja, ich hatte meine Rede begonnen. Und dann hatte der so eine Schnapsflasche in der Hand. Und er kam da so an, nicht? Und krakeelte. Und er machte sich mit seiner Schnapsflasche in der Hand zu meinem Gegenprediger. Laut brüllte er und ich weiß noch, er brüllte, und Gott sagt, ihr sollt alle Schnaps trinken. Und die Menschen blieben stehen, weil sie dieses Spektakel sehen wollten. Manche lachten darüber, andere schüttelten den Kopf. Und dann habe ich ganz laut vor den Ohren der Menge ihn angerufen und habe gesagt, hat dich der Alkohol glücklich gemacht? Und dann war er so irritiert, dass er mich plötzlich ganz ratlos anguckte. Und in dem Moment bekam ich einen Impuls des Heiligen Geistes und sagte zu ihm, das ist zunächst noch gar nichts Besonderes, das sagt uns die Bibel, Jesus Christus möchte dich von deiner Alkoholsucht befreien. Und dann kam plötzlich ein ungeahnter Glaube in mein Herz. Ihr Lieben, ich hätte das sonst nie gesagt, weil mir das viel zu peinlich geworden wäre, mich der Gefahr auszusetzen, dass das, was ich sage, dann nicht geschieht. Und mit diesem ungeahnten Glauben, der mein Herz erfüllte, sagte ich vor den Ohren der ganzen Menschen, die da standen, zu diesem Mann, und Gott möchte das jetzt gleich hier auf diesem Platz tun, wenn du bereit bist, deinen Schnaps auszukippen und deine Flasche in einen Mülleimer zu schmeißen, wirst du frei sein vom Alkohol. Und ich will euch eins sagen, ich habe hundertprozentig in meinem Herzen gewusst, dass das geschieht, wenn er das tut. Und dann sah ich, wie ein Kampf in ihm entbrannte. Ja. Er wollte frei werden. Aber da war noch so viel Alkohol drin. Und wenn er dann nicht frei ist, wenn er ihn wegkippt, werde ich ihm die Flasche ersetzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Und ich merkte, wie er diesen Kampf kämpfte. Und dann ging er los in Richtung einer dieser Mülleimer. Und ich habe gedacht, er ist auf dem Weg in die Freiheit. Und kurz bevor er den Mülleimer erreicht, dreht er sich um und nimmt einen kräftigen Schluck aus seiner Flasche. Leider. Aber ich will euch eins sagen, von den Leuten, die da herumstanden, zweifelte keiner das Angebot Gottes an. Da war kein Gelache oder kein Gerede. Da war nicht ein Gefühl, dass man mir vermittelte, ich wäre ein Spinner. Die Leute waren tief beeindruckt von dem, was sie erlebt hatten. Und ich glaube, viele, viele haben verstanden, was an diesem Morgen geschehen würde, wenn er die richtige Entscheidung getroffen hätte. Ihr Lieben, wir kennen den Glauben als den rettenden Glauben. Wir kennen den Glauben auch als Frucht. Wir dürfen ihn auch als Geistesgabe erleben. Das ist ein Glaube, dem Berge nicht standhalten können. Das ist ein Glaube, der uns für bestimmte Situationen von Gott ins Herz gelegt wird, der uns hundertprozentig von dem überzeugt und dessen gewiss macht, dass geschehen wird, was wir zuvor im Auftrag Gottes ausgesprochen haben. Ja, man könnte ja noch viele Beispiele anführen, aber das soll mal reichen und die Zeit läuft uns sonst auch davon. Gott möchte, dass wir den Wert seiner Gaben erkennen. Und deshalb schreibt Paulus auch, was aber die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das ist ihm ein Anliegen. Wir sollen sie kennen. Ich möchte noch einmal dafür meine drei Aussagen zusammenfassen. Ja, wir erkennen Geistesgaben daran, dass sie unterscheidbar sind von natürlichen Begabungen und auch von der Geistesfrucht. Wir empfangen Geistesgaben sehr häufig, während wir aktiv in der Gemeinde sind. Und Geistesgaben wirken als übernatürliche Fähigkeiten, die der Heilige Geist uns gibt, damit wir nicht vor den roten Meeren unseres Lebens kapitulieren müssen, sondern damit wir Gottes Auftrag zu seiner Ehre erfüllen dürfen. Ihr Lieben, und das wünsche ich uns, ja, das wünsche ich uns, und das wünsche ich uns immer mehr. Und deswegen möchte ich sagen, entfach nun die Gabe, die in dir ist. Entfache sie, damit du sie gebrauchen kannst. Dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt, sagt Petrus. Damit wir Hilfe finden, damit wir Auswege finden, damit wir aufgerichtet werden, damit wir Erbauung erfahren, damit wir einfach merken, Gott ist lebendig unter uns und er gebraucht uns als seine Werkzeuge und dafür rüstet er uns aus. Amen. Amen.